Ihr Lieben, Paulus sah die Gemeinde in Korinth in großer Gefahr. Falsche Apostel, Sonderlehren wurden von selbsternannten Aposteln, von selbsternannten Gemeindeleitern verbreitet. Und viele in der Gemeinde schenken ihnen Gehör. Da ist man ja gefordert, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist bis heute nicht anders. Und dieser umfangreiche Text, den ich vorhin gelesen habe, den wir gehört haben, das ist die Grundlage der heutigen Predigt, in der ich versuche, das, was Paulus in der Gemeinde in Philippi, schreibt, für uns transparent und nachvollziehbar und vielleicht auch übersetzbar zu machen in unsere heutige Zeit hinein. Paulus sieht sich deshalb gezwungen, sich gegenüber den Gemeindegliedern in Korinth zu rechtfertigen. Ja, er spricht von Rühmen. Und wer genau hingehört hat, der hat es gemerkt, das ist ihm zutiefst zuwider. Das ist nicht seine Art. Korinth, damals eine der großen Weltstädte. Wichtige Handelsstadt zwischen Ost und West. Damals gab es den Kanal von Korinth noch nicht. Aber über diese 6-7 Kilometer breite Landenge, die den Golf von Ägina oder auch Saronischen Golf vom Korinthischen Golf trennt, wurden auch damals viele Waren verbracht. Und so die Halbinsel der Peloponnes, auch diese Umfahrung vermieden. Heute der Kanal von Korinth, das ist diese Landenge, an dem diese Halbinsel dann an das Festland sozusagen angehängt wurde. Und die Umfahrung von dieser Halbinsel sind immer 300 bis 400 Kilometer gewesen, für diese Schifffahrt damals natürlich eine enorme Strecke. Korinth hat schon zu Zeiten von Paulus etwa 700.000 Einwohner gehabt, sodass wir uns ein Bild machen, eine Großstadt, eine Multikulti-Stadt, damals durch den Handel. Und so waren es viele Schichten in dieser Stadt, hauptsächlich Sklaven aus allen Herren Ländern, aber auch viele reiche Kaufleute, Großunternehmer aus Rom, Griechenland, Kleinasien, Syrien, Israel, Ägypten und so weiter bevölkerten die Stadt. Und außerdem war ja Korinth auch die Provinzhauptstadt der römischen Provinz Achaia. Was in vielen diesen Großstädten, was wir ja heute auch erleben, aber das geht auch bis in die kleineren Städten, wir beobachten können. Das war natürlich in Korinth hier auch und so war die Sittenlosigkeit in Korinth sprichwörtlich. Und auch viele Religionen bevölkerten die Stadt aus nah und fern mit ihren Kulten, Multikulti eben. Und in dieser Großstadt hatte Paulus mit Aquila und Priscilla, die damals aus Italien gekommen waren, vertrieben auch, die Gemeinde gegründet und sie dann etwa anderthalb Jahre betreut. Die Glaubensgeschwister waren in dieser Gemeinde vielfältigen Anfeindungen und auch Irrlehren ausgesetzt. Und so offensichtlich war die Gefahr von, aber auch von innen, aus der Gemeinde heraus, aus dem Dunstkreis der Geschwister, der Christen, Sonder- und Irrlehren haben Einzug gehalten. Wichtigmacher, Wichtigtuer fanden leicht Einzug. Die Griechen waren ja, wie wir heute auch, wir sind ja auch griechisch geprägt in unserer Kultur. Die Griechen waren sehr offen für Neues. Hauptsächlich, dass man ja nichts verpasst. So waren sie auf das Neue, auf Neuigkeiten fixiert. Und so waren sie damals, wie vielleicht auch viele von uns heute, auf Fake News, so würde man heute sagen, und deren Vertreter sehr anfällig. Fake News. Die Menschen verbreiten, die vorgeben mehr zu wissen, die vorgeben mehr zu wissen und tiefer zu blicken und die Hintergründe, die der andere zu erkennen und Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Und auch das haben wir ja in unserer Zeit genügend. Und für uns ist die Herausforderung, was ist jetzt echt und was ist nicht echt? Was ist richtig, was ist falsch? Und viele solche falschen Vermutungen halten natürlich naturgemäß viele dann auch für bare Münze. Paulus nennt diese Leute Überapostel. Also, die sind noch über den Aposteln. Und ihr Kennzeichen war unter anderem, dass sie sich selbst als etwas Besonderes rühmen, angeblich mehr zu wissen, mehr besser und frommer waren, größere Erfolge verbuchen konnten und so weiter. Und wie gesagt, wie leicht fallen wir auch heute noch auf solche Menschen oder gerade heute auf solche Menschen herein, die sich wichtig machen, aufblasen, vorgeben, Besonderes zu wissen oder was Besonderes zu sein. Und so stellt Paulus ganz zu Beginn unseres Predigttextes klar, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und Paulus greift dabei auf eine Aussage Gottes selber zurück, die er den Propheten Jeremia verkünden ließ in Jeremia 9, 22, 23. Da heißt es, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Sondern ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kennt. Darin hängt die Klugheit, dass er den Herrn kennt. Dass er erkennt und kennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt, also nicht einübt, sondern ausübt, tut auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Offensichtlich waren die Menschen und Geschwister in Korinth ganz ähnlich wie auch viele von uns heute sehr empfänglich für Botschaften, die noch tiefere, noch intensivere Glaubenserfahrungen versprachen. Vermutlich auch aus der Angst heraus, etwas zu verpassen und nicht up-to-date zu sein. Und genauso wie heute war es auch damals in Korinth nicht möglich, diese Behauptungen mit Fakten zu widerlegen. Schlichtweg, weil man nicht belegen kann, was das etwas nicht ist. Keiner kann einen Beweis führen, dass etwas nicht ist. Man kann nur etwas tatsächlich auch als solches belegen, dafür den Beweis führen, zum Beispiel indem die Auswirkungen belegt würden, wenn etwas tatsächlich ist. Niemand kann aber beweisen, dass etwas nicht ist. Vielleicht hat man es noch nicht entdeckt. Vielleicht hat man diesen Hintergründe noch nicht erfahren. Das ist die Problematik, die dahinter steht. Nun gab und gibt es damals und heute Wichtigtuer, die Behauptungen in den Raum stellen und sie vehement vertreten, ohne die objektiven Beweise dafür zu liefern. Und viele fallen darauf herein. In dieser Zeit drückt sich dies auch durch viele Verschwörungstheorien aus. Und wie sehr notwendig ist es, dass wir unseren Herrn bitten, uns die Gabe zu geben, die Geister zu unterscheiden. Nur er hat auch den Überblick, damit wir falsch und richtig erkennen können. Paulus sah sich solchen falschen Lehren und deren Vertreter in Korinth gegenüber und sah damit die Gemeinde in großer Gefahr. Aber dann stellt sich ja die Frage, was kann man dazu tun? Nun, er stellt zunächst Gottes eigenes Wort in den Mittelpunkt, sozusagen als Überschrift über all das, was er den Korinthern mitteilte. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist die große Überschrift über alles. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und dann begibt er sich aber bewusst auf die Ebene, auf der die Verführer argumentieren. Indem sie sich nämlich selbst als besonders darstellen und sich rühmen. Und Paulus begnügt sich nicht mit der Feststellung und dem Verweis auf Jeremia und Gottes Ausspruch an die Seinen, sich nicht selbst zu rühmen, sondern kann den sich selbst empfehlenden Verführern, die er ironisch als Überapostel bezeichnet, aber in Vers 13 auch ganz offen als falsche Apostel, betrügerische Arbeiter bezeichnet, die sich als Apostel Christi verstellen, Vielfältiges entgegensetzen. Und er betont immer wieder, er redet in Torheit. Also immer wieder betont er, dass das nicht dem Herrn gemäß ist. Vielfältiges kann er entgegensetzen, obwohl ihm das im Grunde genommen ganz zuwider ist. Und deutlich wird da, dass Paulus ja wiederholt betont, dass das, was in den folgenden Reden nicht dem Herrn gemäß ist, wie ich gesagt habe, sondern sprichwörtlich in Torheit, weil wir so ins Rühmen gekommen sind. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen. Und dann begründet er, weshalb er sich und seine Verdienste denen seiner Widersacher gegenüberstellt. Denn, so schreibt er, ihr ertragt gerne die Narren, die ihr klug seid. Das ist nicht nur unbedingt ein Ruhmesblatt. Und das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Dass alle, die sich auf Sonderlehren einlassen, meinen, ganz besonders klug zu sein, mehr zu wissen. Wie nötig haben wir die enge Beziehung da zum Herrn, um wirklich Klugheit zu bekommen, Klarheit zu bekommen. Und so führt er auf und stellt gegenüber, was er ist und was er an Leiden und Entbehrungen zur Erfüllung seines Auftrages bereits erduldet hat. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich bin froh, dass Paulus sich dort auf diese Ebene heruntergelassen hat, in dieser Argumentation. Wir wüssten gar nicht, was Paulus, wir könnten in sein Leben gar nicht so hineinschauen. Wir wüssten gar nicht, was er alles erlitten oder erduldet hat. Das wird hier einmal ganz komprimiert zusammengestellt. Nicht, dass das die Voraussetzung ist für einen Glauben, aber was sich Paulus das kosten ließ. So führt er auf und stellt gegenüber, was er ist und was er an Leiden und Entbehrungen zur Erfüllung seines Auftrages bereits erduldet hat. Er ist auch Hebräer, Israelit, Abrahams Kind, wie sie, Diener Christi. Und er führt auf, was ihm dieser Dienst gekostet hat, der Aufwand an Menge und Zeit seiner Arbeit für das Evangelium. Die Gefangenschaft, die vielen Schläge, Misshandlungen und Todesnöte, die er dulden musste. 5x40 Geiselhiebe, weniger einen, also 39. 3x mit Stöcken geschlagen, 1x gesteinigt, die ihn gesteinigt haben, dachten, er wäre tot. 3x Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb er auf dem Meer, vermutlich ohne Schiff unter dem Hintern, wissen wir nicht. Diese Gefahren auf seinen vielen Reisen durch reißende Flüsse, Räuber auch damals, auf der einen Seite die Juden, auf der anderen Seite die Heiden, in Städten wie diese Multikulti-Städte wie Korinth, aber auch in Wüsten, wo die Naturgewalten einem zu schaffen machen. Auf dem Meer. Und dann ist das besonders Schmerzliche unter falschen Brüdern. Brüdern, die vorgehen, sie wären Geschwister und die haben ganz andere Ziele. Dann führt er auf Mühe und Arbeit, dass viele Wachen, Hunger, Durst, Fasten, aber auch Frost, Blöße, also Frieren, mangels Unterkunft und Kleidung. Und dazu all die alltäglichen Herausforderungen, die das Leben ja auch schreibt. Die Sorge für alle Gemeinden, und dazu zählt ja auch die gerade in Korinth anstehende Herausforderung durch die Irrlehrer, denen er hier entgegentritt. Wenn wir diese Liste betrachten, dann können wir etwas nachempfinden, welchen Einsatz und Eifer Paulus seinen Dienst für das Evangelium mit welchem Eifer er dieses Evangelium verbrat. Und jetzt kommt das für Paulus so Entscheidende. Er rühmt sich nun nicht, dass er das alles so toll gemacht hat. Das ist ja hier nicht beschrieben. Dass er das alles durchgestanden hat. Und was bin ich doch für ein toller Kerl. Er rühmt sich damit seiner Schwachheit, das betont er. Ja, kann man denn mit Schwachheit einen Blumentopf gewinnen? Aber genau das unterscheidet ihn von den Überaposteln, von den falschen Aposteln, von den betrügerischen Arbeiten, den Verführern der Gemeinde, die sich hervortun. Andere hätten ihre Erfolge herausgestellt, wie viel zum Glauben kamen, wie viele Gemeinden er gegründet hat. Paulus hätte schon was aufführen können. Wie er manchen zurechtgewiesen hat, welche Kompetenzen er sich angeeignet hat, schon bevor er Christ wurde, als er bei den Pharisäern das Alte Testament studiert hatte, was ja ihm in seinem ganzen Leben und in seiner ganzen Verkündigung das Fundament war und auch für uns heute das Fundament ist. Das Alte Testament ist nicht zu verachten. Aber von all dem lesen wir nichts, dass er sich rühmt. All das, was Paulus aufgezählt hat, seine ganze Strapazen und Leiden, sind ja menschlich betrachtet Belege für sein Scheitern. Seines Unvermögens. Wenn er gesteinigt wird, dann hat er offensichtlich die Leute nicht überzeugt. Seine Schwachheit. Keine Kraft, Gottes Auftrag aus eigener Kraft auszuführen. Und so schließt sich der Kreis, wenn er am Schluss unseres Predigtextes schreibt, wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Nicht menschliches Können und nicht menschliches Vermögen haben den Apostel Paulus seinen Auftrag, sein Amt ausführen lassen, sondern gerade an seinem Wirken sehen wir, dass es Gottes Gnade ist. Das, was wir vorhin auch schon gehört haben. Dass trotz unseres Scheiterns, trotz unseres Unvermögens, trotz unseres augenscheinlichen Versagens, Gott seine Gemeinde baut. Des Herrn Kraft ist in den Schwachen mächtig. Solange wir aus unserer Kraft wirken wollen, stehen wir dem Wirken Gottes oft nur im Weg. Deshalb, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, dass er klug ist, dass er ihn kennt. Das ist die wahre Klugheit. Das kommt im Rühmen des Apostel Paulus zum Ausdruck. Sein eigenes Rühmen, all das, was er erleiden musste, ist ja, wie bereits gesagt, auch gleichzeitig das Eingeständnis seiner Schwachheit und seines Unvermögens, seines Scheiterns. Und so lenkt er den Blick seiner Leser und Hörer wieder auf den, der alles bewirkt hat, auf Gott, dem die alleine Ehre gebührt. Wie sehr mögen Paulus die Sorgen um seine Gemeinde in Korinth umgetrieben haben? Wie viele schlaflose Stunden oder Nächte mag er wegen der Verführer der Gemeinde verbracht haben? Wie oft mag er sich sehnlichst flehend an seinen Herrn gewandt haben. Dafür, dass die Gemeinde doch Bestand haben soll, dass sie nicht in die Irre geht, dass die Glaubensgeschwister der Verführung nicht erliegen, sondern die Wahrheit erkennen, Gottes Wahrheit, die einzige Wahrheit, dass sie die Gemeinde von Irrlehrern und falschen Behauptungen bewahrt bleibe. All davon schreibt Paulus nichts. Das gehört, ist nicht etwas, was andere angeht, sondern nur seinem Vater im Himmel. Das gehört in diese Beziehung zwischen ihm und Gott. Aber wir können es ja erahnen. Da er schreibt und begründet, weshalb er sich den Gegnern in dieser Weise entgegenstellt. In Kapitel 11, ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christi. Das ist die Gefahr, die er sieht. Denn wenn einer zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es recht gern. Welcher Schmerz steht da dahinter? Wenn Paulus das von der Gemeinde, die er selbst gegründet hat, sagen muss, von den Menschen, die er lieb hat. Verstehe ich es richtig, wenn ich heraushöre, dass er den klaren Standpunkt der Geschwister vermisst und dessen Verteidigung, diese Verteidigung des klaren Standpunktes? Offensichtlich waren auch die Korinther sehr leicht zu beeindrucken. Und wir? Wie leicht sind wir aus der Bahn zu werfen? Auf was müssen wir bei uns, auf was muss ich bei mir selber, jeder mag bei sich selber anfangen? Auf was muss ich achten, um nicht wohlklingenden Versprechungen zu erliegen? Wie sehr beziehen wir klar und entschieden Stellung, wenn andere Gott und sein Wort, beziehungsweise wenn sie unser Verständnis von seinem Wort und unseren Glauben in Zweifel ziehen und uns eines Besseren belehren wollen? Wie tief sind wir in Gottes Wort eigentlich verwurzelt? Und das ist das Entscheidende. Und wie sehr haben wir das, sein Wort präsent, wenn wir mit anderen Meinungen konfrontiert werden? Das ist die Autorität, die gilt. Gottes Wort. Ihr Lieben, was nehmen wir heute mit? Paulus hätte auf all seinen Missionsreisen oft Grund gehabt, den Bettel einfach hinzuschmeißen. Den Auftrag an Gott zurückzugeben und ihm zu klagen: Herr, ich kann's nicht, ich krieg's nicht hin, ich habe keinen Erfolg, ich werde angefeindet, ich werde nicht gehört oder nur im Geringen, ich werde verfolgt, abgelehnt. Und dann kommt noch all das Unglück, das ja nicht unbedingt menschengemacht ist. Gott, wo ist dein Eingreifen, dein Wirken? Ja, sie trachten sogar nach meinem Leben. Hätte nicht Paulus Grund genug gehabt, aufzuhören und zu sagen, ich habe genug? Aber Paulus hat nicht auf sich und seine Möglichkeiten geachtet, darauf, was ihm möglich ist, sondern hat Gottes Auftrag gesehen. Gott, du hast mir einen Auftrag gegeben und den führe ich aus. Das, was dann dabei herauskommt, das ist deine Sache, Herr. Da bist du verantwortlich. Du hast mir einen Auftrag gegeben, du hast mir, weißt du, was ich kann, was ich nicht kann. Und das Ergebnis ist deine Verantwortung. Und trotzdem, und das gehört zu seinem Auftrag, hat er sich stets für seine Gemeinden und die Geschwister in Verantwortung gesehen. Und um ihren Glauben und ihr Vertrauen gebangt und gerungen. Paulus vertraute Gott auch, wenn er schmerzlichst leiden musste. Also Steinigung ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber es ist nirgends in der Bibel verheißen, wenn ihr euch treu zu Gott haltet, dann wird euch ein beschauliches Leben geschenkt, wie ihr es euch wünscht. Das steht nirgends. Gottes Verheißung geht viel weiter als bis zu einem beschaulichen Leben in unserer Welt. Er hält für uns die Zukunft bei ihm, in seinem Reich bereit. Seine Perspektive für uns reicht weit, weit über unseren irdischen Horizont hinaus. Und wir können lernen, wie Paulus mit dem selbsternannten Überaposteln, wie er sie nennt, den Verführern der Gemeinde, den Sonderlehrern umging. Paulus gründet sich fest auf Gottes Wort und nicht auf seine persönlichen Errungenschaften und Erfolge. Und er stellte sich den Gemeindegliedern, die in Gefahr waren, den Irrlehrern, die die Gemeinde mit ihrer Fake News verführen wollten, auf den Leim zu gehen, als Beispiel und als Zeugnis vor, indem er öffentlich machte, was er um Gottes Auftrages willen, das Evangelium zu bezeugen, erduldet hat. Dieses Leiden und Aushalten, das war ihm die Errettung der Menschen wert. Da hat er nicht auf sich gesehen, sondern hat Gott gesehen, sein Auftrag und die Geschwister, die es galt, bei Gott zu halten. Und Gott? Gott ist ihm nicht schuldig geblieben. Auch wenn man Paulus manchen Misserfolg und manches Scheitern zuschreiben könnte und auch sagt, ja, wenn du gesteinigt wirst, wenn du geschlagen wirst, dann musst du überlegen, ob du auf dem rechten Weg bist. Nein, er wurde zum Völkerapostel, und zwar zu dem Völkerapostel, ohne den wir heute wahrscheinlich nicht hier sitzen würden. Ihr Lieben, wie geht es euch, wenn ihr einen Auftrag von Gott annehmt? Geht es uns nicht auch oft so, dass wir gleich meinen zu wissen, was alles vonstatten gehen muss, wie das gehen muss und welche Erfolge sich dann einstellen müssen? Und vor allem auch wann? Dann erleben wir immer wieder, dass wir von unseren, nicht von Menschen enttäuscht werden, sondern von unseren Erwartungen enttäuscht werden. Wir haben Erwartungen, weil wir meinen, das zu wissen. Davon werden wir enttäuscht. Gott handelt nicht nach unserem Plan, sondern nach seinem Plan. Auch wenn wir so manches Mal nicht verstehen, was Gott vorhat, so dürfen wir ihm vertrauen, er hat den Überblick über Raum und Zeit. Wäre es für uns nicht sehr viel sinnvoller, ganz dicht an Gottes Ohr zu bleiben, an seinem Wort zu bleiben, Tag für Tag, im Gebet und in der Stille, im Lesen seines Wortes, im Drumringen, Herr, öffne mir dein Wort, was möchtest du mir sagen, damit ich verstehe, was du vorhast, damit ich in Treue deinen, den Dienst für dich tun kann. Wäre es nicht viel sinnvoller, ihm unser Scheitern, unser Unvermögen zu klagen und ihn mit unseren Bitten in den Ohren zu legen und ihm unser Vertrauen auf seine Möglichkeiten immer wieder vorzubringen, anstatt eigene Erwartungen zu hegen und ihnen nachzutrauern? Frage ist an uns, wie viel Raum gebe ich Zweifeln? Wie viel Raum gebe ich Zweifeln, die ja auf mich einstürmen, denen ich ausgesetzt bin? Dürfen sie mich beherrschen? Oder beherrsche ich die Zweifel? Nicht, dass ich sie an die Wand dränge, sondern sie sind auch dazu da, um zu prüfen. Und deshalb führen wir uns zum Schluss die Ermahnung von Paulus an die Geschwister in Thessalonich vor Augen. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, 16 bis 24, da heißt es, seid alle Zeit fröhlich. Alle Zeit fröhlich unter dem Aspekt, was wir gerade gehört haben von Paulus, was er erlitten hat. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht. Also keine Besserwisserei. Prophetische Rede aber verachtet nicht. Und dann prüft alles. Und dazu ist der Zweifel gut und gerechtfertigt. Aber prüft alles und das Gute behaltet. An was prüfen wir es? An seinem Wort. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Auch unversehrt vor diesen Irrlehren. Untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Und schließen möchte ich aus dem Philipperbrief mit den Worten aus Kapitel 4, 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn. Freut euch! Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Lassen Sie uns das bewusst sein. Der Herr ist nahe. Sollt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist der Grund. Wir haben Grund, uns zu freuen. Unsere Sorgen darf in Gebet umgemünzt werden, dass wir es am Herrn darlegen. So segne euch Gott, unser Herr, ganz reich. Amen.